Jetzt. Musik von Pietro Beretti war das, ein Satz aus seiner Sonate, Salterio-Sonate in G-Dur. Den zweiten Satz haben wir hier daraus gehört, Andante. Und die, die das Ganze eingespielt hat, ist zu Gast im Studio in der Sendung Musikland Hessen in H2 Kultur, Margit Übelacker. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag, Frau Hildebrand, und guten Tag, liebe Zuhörer zu Hause. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Sie haben eine ganze CD eingespielt per Il Salterio, also für dieses besondere Instrument, das, wenn man sich hier diese CD einfach mal anschaut, dann denkt man, ja, sieht aus wie so ein Hackbrett. Hier ist so ein Foto drauf. Stellen Sie uns doch mal dieses Halterio, dieses Instrument mal ein bisschen genauer vor.
Ja, Sie haben ganz recht. Das ist eine Art Hackbrett. Das ist eben so mein Steckenpferd, dass ich verschiedene Typen von Hackbrettern spiele und vor allem auch historische Typen davon, wie eben dieses barocke Salterio aus dem 18. Jahrhundert oder auch, ich spiele auch mittelalterliches Dulce Melos oder noch ein Instrument, also von einem Instrument habe ich Repertoires aufgefrischt, aufleben lassen, einem Instrument, das verschollen ist. Das ist das Pantaleon, dazu später mehr. Es gibt eben weltweit sehr viele verschiedene Namen für sehr viele verschiedene Formen und Typen von Hackbrettern. Und das Prinzip bleibt immer ähnlich. Es gibt einen hölzernen Kasten. Die meisten Korpusse sind trapezförmig, wie eben auch bei diesem barocken Salterio. Manche sind aber dann auch rechteckig oder flügelförmig. Und auf so einem Kasten gibt es zwei bis mehrere Stege, über denen dann wiederum Saiten gespannt sind. Und man kann sich das so vorstellen, ähnlich wie beim Klavier sind die Saiten chorisch aufgespannt. Also das heißt, zwei bis mehrere Saiten bilden einen Ton. Diese Saiten eines Chors müssen im Unisono eingestimmt sein. Und dann schlägt der Spieler mit einem Hämmerchen oder Schlägel, wie man auch sagen kann, auf die Saiten. Oder werden sogar auch angezupft mit den Fingern oder Fingernägeln.
Das heißt, hat man das Instrument so auf den Beinen liegen oder vor sich auf einem Tisch? Oder wie hält man das genau?
Man kann beides, ja. Also ich spiele meistens das Instrument vor mir auf dem Tisch liegend. Und das Besondere an diesem Salterio, was auf der Einspielung zu hören ist, möchte ich vielleicht noch sagen, es ist ein Nachbau von einem italienischen Instrument von Antonio Brera von 1745. Dieses Instrument, also das Originalinstrument, liegt in Salzburg im Museum und der Nachbau wurde gemacht von Christian Fuchs, dem Cembalo-Bauer, der auch hier in Frankfurt Höchst beheimatet ist.
Sie selbst kommen ja auch aus Frankfurt, ne? Das haben wir noch gar nicht gesagt.
Ja, genau. Ich wohne auch in Frankfurt, genau. Und inzwischen steht mir sogar ein historisches Instrument auch zur Verfügung, ein Originalinstrument von 1758, das ich als Leihgabe von einer Schweizer Privatsammlung eben benutzen darf.
Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, das Instrument ist ein Nachbau. Das ist ja nicht so, dass man in ein Geschäft gehen kann und sagt, ich hätte gerne mal ein Salterio. Ja. Es wird wahrscheinlich nicht so häufig gespielt. Wie ist das so auf dem Markt? Gibt es auch, Sie haben gesagt, so viele verschiedene Formen? Wie kommt man an so ein Instrument? Oder wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, gerade so ein Instrument zu spielen?
Ja, also ich komme ja ursprünglich aus Österreich und da habe ich das Hackbrett über die Volksmusik kennengelernt, um dann einfach nach und nach weitere Möglichkeiten auf so einem Instrument kennenzulernen. Ich habe also ganz viel zeitgenössische Musik auch gespielt in meiner Studienzeit und habe viele Uraufführungen gespielt. Habe dann erst begonnen, alte Musik zu machen, erst mal auf dem Hackbrett, was eigentlich ein modernes Instrument ist. Und diese italienischen Sonaten für das Salterio und Basso Continuo, die auf unserer neuen CD zu hören sind, also die meisten davon habe ich auch damals schon gekannt. Es war eine erste Studienreise nach Genua, die ich gemacht habe, an die Bibliothek des Konservatoriums Niccolo Paganini, um diese Musikstücke auch mal im Original sehen zu können. Und es war mir seit dann ein großes Bedürfnis, einfach diese Musik auf einem historisch adäquaten Instrument verwirklichen zu können. Jetzt war das damals so, es gab vereinzelt schon Instrumente, Instrumentenbauer haben begonnen mit Nachbauten, aber das da ist inzwischen wahnsinnig viel passiert. Also man muss sich vorstellen, man findet ein Instrument, ein originales im Museum. Die Saiten sind meistens ab oder ein paar Jahrhunderte später ist da natürlich nichts mehr drauf. Also man kann nicht einfach testen, ist das jetzt ein guter Typ oder nicht. Also das sind auch Versuche, die man machen muss und wagen muss und wo man auch viel investieren muss. Also an Zeit, an Geduld, an Geld, an allem. Und ja, aber diese Idee hat mich immer irgendwie gezogen.
Naja, klar, wenn man weiß, diese Musik ist speziell für dieses Instrument geschrieben, ist es natürlich ein besonders schönes Gefühl, dass man sie dann wirklich so zum Klingen bringt, wie der Komponist sich das gedacht hat.
Ja.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, dass man dieses Salterio auf verschiedene Weise spielen kann. Also man kann es entweder mit Zupfen oder anschlagen. Wie verändert das denn den Klang? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also ich habe verschiedene Arten von hölzernen Schlägeln. Diese Schlägel sind meistens aus Holz gemacht, aber eben aus verschiedenen Hölzern, was dann einen Unterschied macht an der Schwere und Leichtigkeit. Und je nachdem gibt es einen sehr brillanten Klang oder einen feineren Klang. Ich sage immer Ting. Und dann kann man diese hölzernen Schlägel auch bekleben mit verschiedenen Materialien, entweder mit Filz oder Baumwolle und auch mit Leder.
Und Sie haben ja jetzt die nächste Aufnahme, die wir jetzt gleich hören werden, die ist gespielt mit belederten Schlägeln.
Ja,
wollen wir erst
stimmt.
mal hören und dann noch ein bisschen darüber
Gerne.
Sprechen? Ja?
Mhm.
Dann hören wir mal einfach den Unterschied zu der Aufnahme eben. So, das war jetzt mal ein Höreindruck. Das war der Anfang des zweiten Satzes aus der Sonate in C-Dur von Carlo Monza.
Genau.
Und hier haben wir jetzt einen anderen Schlegel gehört, mit Leder.
Mit genau, belederte Schlegel habe ich hier verwendet. Sie haben bestimmt gehört, dass das ein bisschen einen ähnlichen Klang macht wie bei einem ungedämpften Hammerklavier. Es ist eigentlich dann später noch ein bisschen mein Thema. Also es gibt dann einen Zusammenhang, einen direkten zwischen Hackbrettern und Tasteninstrumenten. Eben beim Pantaleon, da gibt es wirklich viele Quellen, die sich auf das Pantaleon berufen und diese Klammer setzen. Aber dazu vielleicht später noch mehr. Ja, ich wollte vorhin noch sagen, genau, ich freue mich so, dass die Dinge so zusammenkommen jetzt eben dadurch, dass ich einen tollen Nachbau habe, mit dem ich diese Musik verwirklichen kann. Und auch, es braucht einen versierten Basso-Continuo-Spieler, der sich den Begleitungen liebevoll und mit viel Fantasie hingibt. Diese Stücke werden leider auch oft unterschätzt.
Und derjenige, der Sie hier begleitet, ist Ihr Mann, Jürgen Bahnholzer.
Stimmt.
Und Sie haben auch ein Ensemble zusammen, also Sie spielen öfter zusammen.
Ja, unser Ensemble ist La Gioia Armonica und wir treten in Duo-Besetzungen auf, aber auch in größeren Besetzungen. Den Hackbrett-Schwerpunkt, den bringe natürlich ich mit ein in dieses Ensemble, während sich Jürgen auf den Tasteninstrumenten austobt, früher auch als Countertenor. Ja. Er hat unsere erste heißgeliebte Platte mit Musik von Antonio Caldara zum Beispiel als Sänger geleitet. Und er ist letztlich auch derjenige, der musikalisch leitet, wenn es größere Besetzungen gibt, und derjenige, der die Programme zusammenstellt am Schluss.
Jetzt haben Sie diese Originalnoten gefunden für diese Instrumente, auch schon gesagt, man braucht schon ein feines Gespür, auch was die Begleitung angeht. Und es ist ja auch nicht so, dass man dieses Instrument jetzt in jeder Musikschule lernen kann. Also wie sind Sie daran gegangen, sich dieses Instrument für sich zu entdecken, zu erarbeiten?
Also tatsächlich habe ich in einer Musikschule gelernt, aber mein früherer Lehrer, ja, kam von einer anderen Ecke. Er hat sich das auch selber angeeignet. Also im Prinzip war es doch auch ein großes Stück weit Learning by Doing. Und eben, ich habe viel traditionelle Musik gespielt, viel mit meiner Mutter zusammengespielt, die Zither spielt, also so wirklich das Traditionelle, so wie man sich's vorstellt in Österreich. Ich habe dann sehr früh, als ich 15 Jahre alt war, selber eine Schülerin bekommen und habe dann begonnen, mich weiterzubilden. Habe danach gesucht, wo kann ich Lehrer finden. Das war erstmal gar nicht einfach. Es gab einfach keine ausgebildeten Musikschullehrer. Ich bin übrigens auch die erste Österreicherin, die die Ausbildung mit Hauptfach Hackbrett dann machen konnte. Mein Lehrer Karl-Heinz Schickhaus kam dann von München. Also da lief diese Ausbildung schon länger und der kam dann nach Österreich und hat diese Ausbildungsmöglichkeit eben eingeführt in Österreich.
Und was sind die speziellen Herausforderungen jetzt für den Begleiter, für die, ja, für Basso Continuo oder in dem Fall Cembalo-Spieler?
Ja, also diese Melodien oder diese Begleitmelodien wirken am Anfang einfach sehr einfach, schlicht. Und man braucht Fantasie, um daraus was zu machen. Ganz einfach.
Und das macht dann auch die Übung wahrscheinlich. Oder wenn man sich mit der Musik auseinandersetzt, findet man wahrscheinlich auch Muster, die sich dann auch wiederholen. Oder
ja, natürlich.
Komponisten aus der Zeit, die sich wahrscheinlich auch ähneln.
Und auch also eben aus der Auseinandersetzung mit der Musik der Zeit und der Harmonik, die möglich ist.
Jetzt hören wir mal eine Musik, da spielen Sie nicht mit, sondern da hören wir das Cembalo alleine. Und zwar haben Sie hier auf der CD auch eingespielt Musik von Baldassare Galuppi, die Sonata für Harpsichord. Und da hören wir einen Satz, den spielt Ihr Mann Jürgen Bahnholzer.
Thank you.
Der erste Satz, das Adagio aus der Sonate für Harpsichord von Baldassare Galuppi war das. Sie hören die Sendung Musikland Hessen in H2 Kultur und zu Gast ist Margit Übelacker, die uns diese CD mitgebracht hat. Per il Salterio heißt sie und wir haben schon dieses besondere Instrument näher vorgestellt. Jetzt verlassen wir diese CD mal und kommen gleich zu einer anderen, die Sie auch schon aufgenommen haben, Margit Übelacker. Sie haben ja nicht nur diese CD gespielt, da spielen Sie auch ein anderes Instrument. Aber vielleicht nochmal zu den Komponisten. Das ist ja eine bestimmte Zeit. Sie haben gesagt, Sie sind auch auf die Suche gegangen, eine bestimmte Zeitepoche, die für dieses Instrument wichtig ist. Das 18. Jahrhundert.
Also bei dem Stück, was wir gerade gehört haben, Baldassare Galuppi war ja der Komponist. Das ist jetzt wirklich ein Hauptvertreter des galanten Stils. Und er ist auch einer der berühmtesten Komponisten Italiens in der Zeit des 18. Jahrhunderts eben. Auch die anderen Salterio-Sonaten auf unserer CD Per il Salterio sind diesem Stil gewidmet. Also wir haben Komponisten wie Carlo Monza, Pietro Beretti, Angelo Conti und eine anonyme neapolitanische Sonate, die zu hören sind. Von den meisten hier genannten Komponisten weiß man leider nicht so wahnsinnig viel. Über Carlo Monza wird von Charles Burney 1770 berichtet. Er schreibt in seinen Reiseberichten von Monza, er sei einer der beiden besten Mailänder Theaterkomponisten. Wohlgemerkt, wir sind in Mailand, also er meint die Mailänder Scala damit. Der andere Komponist, den er meint, ist Melchior Chiesa, von dem es auch eine Salterio-Sonate gibt, zwei sogar, die ich schon eingespielt habe auf anderen CDs. Eine davon auf unserer anderen CD mit La Gioia Armonica. Der Titel der CD heißt Conserva me Domine. Dort gibt es vor allem Musik zu hören von Benedetto Marcello. Aber es gibt auch eine wunderschöne Motette für Countertenor, Salterio, Cembalo und Basso Continuo dort zu hören von Giambattista Martini mit dem Titel Extractatu Sancti Augustini. Vielleicht wäre es lohnend, daraus auch ein Stück zu hören, vielleicht dieses einleitende Instrumentalstück plus die erste Arie. Spannend daran ist jetzt für die Zuhörer vielleicht auch, dass ich da ein anderes Salterio spiele, das auch von Christian Fuchs hier in Frankfurt gebaut wurde. Das war sein erstes Salterio, das er überhaupt gebaut hat, nach einem anderen Modell, was ich auch sehr schön und gelungen finde.
Dann hören wir doch erstmal in die Musik rein. Thank you. Der Countertenor Terry Way hat hier gesungen. Das war aus ein Stück von Padre Martini, Extractatu Sancti Agostini für Countertenor, Salterio, Cembalo und Basso Continuo. Die Zusammenarbeit mit Terry Way, wie kam das zustande?
Terry Way haben wir einfach angefragt, weil uns die Stimme einfach so ungemein gefällt. Ist einfach ein toller Sänger.
Jetzt so eine klare, schöne, hohe Stimme, ne?
Ja, ja. Ganz hell und leicht.
Wir haben ja am Anfang überlegt, ob Sie vielleicht sogar Ihr Instrument mitbringen, weil das ist ja auch immer ganz schön, wenn man ein Instrument vorstellt und ein bisschen spielt. Aber es hätte sich etwas schwieriger gestaltet, weil Sie mir erzählt haben, dass es gar nicht so einfach ist, dass man schon vielleicht eine Stunde im Vorfeld braucht, um es erstmal zu akklimatisieren und zu stimmen.
Ja, das ist tatsächlich so eine größere Aktion. Also 45 Minuten habe ich da schon mindestens zu tun damit. Und eben, wenn man so von draußen reinkommt, vom Warmen ins Kühle, ist das gar nicht so einfach. Es ist auch so, dass eben manche Saitenchöre zwei Töne abdecken. Also ich spiele links und rechts vom Steg. Das heißt, die Saiten müssen... Mit einer Seite muss ich zwei Töne einstimmen. Das ist auch eine spezielle Herausforderung beim Stimmen, muss man mal sagen. Aber es ist zu bewältigen.
Wie viele Seiten sind es?
Oh,
ungefähr? Viele,
das,
ne?
Das sind viele. Tatsächlich, ich unterrichte auch manchmal Kindergruppen und bei den kleinen Hackbrettern, da bin ich immer sehr gut drin vorbereitet, die Saiten abgezählt zu haben, denn Kinder zählen immer ganz genau die Saiten. Jetzt haben sie mich aber ertappt beim Salterio. Also doch, ich könnte es nachrechnen, es sind 24 Chöre, davon sind 11 doppelchörig, also 22 plus 10. Ja, also.
Da kommt schon was zusammen. Also schon. Viele Seiten zu stimmen. Und das muss man wahrscheinlich während eines Konzerts auch immer mal nachstimmen. Das kann ich mir dann auch als Herausforderung vorstellen, dass man dort immer so, das Klima muss stimmen.
Genau, also am besten ist man gut. Ist das Instrument schon im Raum davor, damit man dann im Konzert gar nicht mehr erst so viel machen muss. Da kommt man sonst in die Bretouille, würde ich mal sagen.
Also wenn Sie sich vornehmen, Ihr Instrument zu üben, müssen Sie viel Zeit einplanen. Also da reicht eine Stunde nicht, da sind Sie gerade mit dem Stimmen fertig. Dann geht's los.
Auf jeden Fall, das Vorproben muss dann einfach gut gestimmt sein, damit man mit anderen Instrumenten oder Gesang gut zusammenarbeiten kann.
Jetzt haben Sie schon mehrfach ein anderes Instrument erwähnt, das Pantalion, das es gar nicht mehr gibt. Das haben Sie schon so angedeutet, über das Sie noch ein bisschen mehr erzählen wollen. Das ist eine andere Form dieses Hackbretts und das gibt es gar nicht mehr?
Ja, das ist sehr, sehr schade. Also es gab eben noch ein anderes ganz, ganz spannendes Instrument, das Pantalion, von dem auch sehr viele Quellen berichten und viele Details sogar beschreiben. Also wir haben die genaue Anzahl von Saiten überliefert. Da wird die Zahl 276 ganz oft genannt. Und wir wissen, dass es bis über 3 Meter lang sein konnte. Muss man sich mal vorstellen, 3 Meter ist doch ziemlich lang. Dass es auch Darmsaiten gehabt haben wird. Was uns fehlt, ist einfach die Anordnung der Töne auf so einem Instrument. Und es gibt ein kleines Repertoire an Musik, das erhalten ist. Über diese Musik wissen wir, dass mindestens 4,5 Oktaven Töne vorhanden sein mussten, chromatisch wohlgemerkt. Und da spielt die Anordnung der Töne dann schon eine Rolle für uns Spieler. Wenn man das nicht weiß, ist es echt ganz schwierig, dieses Instrument nachzubauen. Denn würde man so ein modernes Hackbrett würde man da versuchen, einfach mehr Saiten aufzuziehen, dann würde das plötzlich ganz lang in die andere Richtung, also in die Breite, sodass man gar nicht mehr hinkommt zu den Tönen. Und genau, da gibt es einfach Grenzen. Aber es gibt eben dieses Repertoire und unsere ersten beiden CDs des Ensembles La Gioia Armonica ranken sich auch um die Musik von diesem Komponisten Antonio Caldara, der Vizekapellmeister war neben Johann Josef Fuchs unter Karl dem VI. In Wien an der Hofmusikkapelle. Und die zweite CD haben wir Johann Georg Reuter gewidmet. Der war Kapellmeister unter Maria Theresia. Beide Male spiele ich dann die Pantaleon-Stimme auf dem Tenorhackbrett ein, also auf dem modernen Instrument. Mhm. Wir haben auch eine fünfte CD gerade aufgenommen im Februar diesen Jahres. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch sehr herzlich bedanken bei der Kulturstiftung Hessen sowie bei allen unseren privaten Unterstützern, ohne die dieses Projekt in dieser schrecklichen Corona-Zeit nicht durchführbar gewesen wäre. Thema dieser CD sind Adaptionen und Bearbeitungen, vor allem von Violinsonaten von Johann Sebastian Bach, die wir mit Hackbrett und Orgel in Bad Homburg mit der Bachorgel eingespielt haben. Mhm. Bei diesem Programm haben wir uns einfach davon inspirieren lassen, dass Bach das Pantaleon aller Wahrscheinlichkeit nach gekannt hat. Wir wissen, dass ein Pantaleonspieler, und vielleicht war es sogar Hebenstreit, der Erfinder des Pantaleons selber, der während Bachs Köthener Zeit am dortigen Hof auch auftrat. Und Bach wird über das Pantaleon auch dadurch informiert gewesen sein, dass der berühmte Orgelbauer Gottfried Silbermann Pantaleons gebaut hat für Hebenstreit. Mhm. Außerdem war auch Bachs Amtsvorgänger in Leipzig, Johann Kuhnau, einer, der das Pantaleon gespielt hat mit großer Leidenschaft und das sogar auch öffentlich bei Matheson in einem Brief geschrieben hat. Also Bach muss davon gewusst haben. Und so haben wir uns also ein imaginäres Treffen zwischen Hebenstreit und Bach vorgestellt bei der Aufnahme dieser CD.
Vielleicht ist es ja auch irgendwann möglich, das Pantaleon doch nochmal nachzubauen.
Genau, oder wir entdecken nochmal eines irgendwo im Dachboden.
Gut, von der aktuellen CD haben wir jetzt keine Aufnahme, aber von der CD mit der Musik von Georg Reuters. Und da hören wir mal rein. Das ist eine der früheren CDs, die Sie aufgenommen haben, und hören eine Musik, die Aria aus Johann Georg Reuters, Venga Letusta. Thank you. Die Arie aus Johann Georg Reuters Venga Leta Vetusta war das. Monika Mauch haben wir hier gehört, die Sopranistin, und mitgebracht hat uns diese Musik Margit Übelacker, die heute zu Gast ist in der Sendung Musikland Hessen in HR2 Kultur. Und jetzt haben wir einen kleinen Ausflug gemacht oder zwei Ausflüge sogar. Das waren jetzt Aufnahmen früherer CDs. Gleich kehren wir nochmal zurück zu der CD, um die es heute geht und die wir auch verlosen heute per Il Salterio. Jetzt war lange Zeit, die haben eben schon gesagt, sie haben auch eine neue CD noch aufgenommen, weil jetzt, das haben ganz viele gemacht, weil in dieser Zeit überall keine Auftritte möglich waren. Und ja, was macht man in so einer Zeit? Bietet sich natürlich an, auch CDs einzuspielen. Aber wie geht's denn jetzt bei Ihnen weiter? Haben Sie jetzt Auftritte in Planung? Kann es jetzt wieder losgehen, auch vor Publikum?
Ja, Auftritte, Programme haben wir unentwegt in Planung, auch während der Corona-Zeit. Nur geht man dann immer so weit, bis dann kurzfristig wieder abgesagt wird oder wurde. Also tatsächlich mein erster wieder stattfinden sollender Auftritt soll Anfang Juli sein in der Schweiz mit einem Schweizer Ensemble Les Passions de l'Âme. Da würde ich mich sehr freuen, wenn das klappen würde. Dann bin ich voraussichtlich auf einem Meisterkurs in Österreich. Dann hätte ich auch wieder Auftritte mit dem Ensemble Arpeggiata, mit dem ich in den letzten Jahren ganz viele Sachen gemacht habe, unter der Leitung von Christina Bluha. Also früher hatten wir da viele Projekte mit Sängern wie Philipp Scharuski oder Nuria Rial. Celine Sheen singt jetzt ganz viel mit dem Ensemble. Wir haben auch mit unserem Barock-Ensemble La Gioia Armonica Anfragen, also jetzt ganz spontan auch schon für Juli. Man muss sehen, ob das klappt oder nicht.
Auch und in dann, Hessen oder ist das außerhalb? Spielen Sie auch in
das
Hessen?
Das ein bisschen außerhalb. Mhm, also genau. Und weitere Konzerte sind dann in Planung, aber es ist noch nichts fix. Also die Veranstalter trauen sich auch einfach nicht, vorab was zu fixieren. Mhm. Also es sind Dinge angedacht für 22, 23, 24 sogar schon. Die Programme, die im letzten Jahr stattfinden sollten, die werden ja immer wieder verschoben. Genau, wir waren letztes Jahr auch in der Schweiz, in Muri, in dieser schönen Klosterkirche. Da hatte sich auch das Konzert zuerst verschoben und dann durfte es doch stattfinden. Wir hatten ein paar Konzerte in Österreich und auch in Deutschland. Also ein bisschen was ging dann in dem kleinen Zeitfenster schon.
Aber man hört schon, Sie sind doch weiter unterwegs. Gar nicht mehr so in dem regionalen Raum, sondern Sie sind dann schon auch eher mal im Ausland unterwegs. Ja, ich habe auch gerade gesagt, normalerweise wären Sie jetzt in Boston gewesen. Ne?
Genau, ich wäre jetzt gerade zurück von Boston und würde hier mit einem riesengroßen Jetlag da sitzen. Also es hat auch was Gutes.
Ja, ganz herzlichen Dank, Margit Übelacker, dass Sie heute zu Gast waren in der Sendung Musikland Hessen in HR2 Kultur. Ich habe es vorhin angekündigt, 3 Exemplare Ihrer aktuellen CD Per Il Salterio haben wir zu verlosen, wenn unseren Hörerinnen und Hörern die CD, die Musik gefallen hat. Schreiben Sie uns eine Mail unter musikland@hr.de und 3 Exemplare haben wir zu verlosen. musikland@hr.de. Und zum Abschluss hören wir noch ein Stück von dieser CD. Und das ist nochmal Musik von Carlo Monza. Wollen Sie dazu noch kurz was sagen? Einen Satz haben Sie ausgewählt zum Schluss.
Ich dachte, wir hatten die ganze Sonate.
Stimmt, wir hatten die ganze Sonate, die ist ja nicht so lang. Genau.
Genau, der erste Satz ist ohne Bezeichnung und der zweite Satz ist mit Presto betitelt. Ja, ich bedanke mich auch herzlich für die Einladung und gute Zeit. Bleiben Sie alle gesund.